Die Welt um sie herum ist in Trümmer gegangen. Alles, was ihnen Halt und Sinn im Leben gegeben hat, hat sich in Rauch aufgelöst. Das, wofür sie sich eingesetzt haben, wofür sie gekämpft haben, aus tiefster Überzeugung heraus, das ist dahin. Ihr Lebenstraum ist wie eine Seifenblase zerplatzt, wortwörtlich ans Kreuz genagelt worden. Und Leere macht sich breit und Hoffnungslosigkeit, Trauer, Verzweiflung und Resignation. Die Menschen, vor allen Dingen die Freunde, reagieren sehr unterschiedlich. Da sind die einen, die sich verkriechen. Sie schließen sich ein aus Angst, auch selber von den Juden im Nachhinein noch haftbar gemacht zu werden für diesen Jesus von Nazareth. Nachzulesen in Johannes 20. Andere kehrten zurück in ihren Beruf. Sie suchten am Strand wieder ihr Boot, das sie vor 3 Jahren zurückgelassen hatten, und fahren wieder auf den See zum Fischen. Johannes 21. Und nur ganz wenige Mutige, und das sind vor allem die Frauen, die Jesus nachgefolgt sind, die wollen dem Toten die letzte Ehre erweisen und trauen sich, wenn auch mit Zittern und Zagen und ganz vielen Fragen, auch ein bewachtes Grab heran. Markus 16. Aber egal, wie die Freunde reagiert haben, vergessen ist offenbar alles das, was sie immer wieder gehört und selber erlebt haben. Das von Gottes Reich, von den Wundern, von Gottes großem Plan der Versöhnung, von seiner Auferstehung, von der er gesprochen hatte. Aber offenbar waren das schöne Worte, gesagt, als alle in ihrer Komfortzone gewesen sind und damit auch letztlich Theorie geblieben. 3 Jahre lang unterwegs mit Jesus. Schöne und manchmal herausfordernde Erlebnisse. Erfahrungen gemacht in den Wundern von einem wirkmächtigen Gott. Und dann dieses starke Bekenntnis des Petrus, das allen hat eine Gänsehaut verschafft. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Und nun? Nun stehen sie da wie ein Häufchen Elend, eingeholt von der grausamen und bitteren Realität des Lebens. Kennst du das? Die biblischen Wahrheiten hast du oft gehört und gelesen, vom Kindergottesdienst an verinnerlicht, die Botschaft der Bibel für wahr gehalten, darin gelebt und selbst weitergesagt, fasziniert von den Erlebnissen der Menschen mit Gott, von der Perspektive des ewigen Lebens, das die Bibel verheißt. Du hast Erfahrungen im Glauben gemacht, auf dem Weg mit Jesus Christus in deinem persönlichen Leben. Seine Nähe, seine Hilfe und seine Wegweisung gespürt. Und auf einmal dein persönlicher, größter, anzunehmender Unfall, dein Gau. Die Einschläge kommen nicht nur näher, nein, sie treffen dich ins Mark. Und dann stehst du da und alle Weisheiten klingen hohl und manchmal voller Hohn. Verzweiflung und Resignation macht sich breit. Zweifel steigen auf und werden übermächtig. War das doch alles nur ein Haschen nach Wind? Was ist geblieben? Wie reagieren wir? Wie reagierst du? Schließt du dich ein? Ziehst dich in dein Schneckenhaus zurück, wendest dich ab von den Freunden, von deinen Geschwistern im Glauben, von der Gemeinde? Schließt die Tür zu und lässt keinen an dich heran, weil es könnte ja noch schlimmer kommen? Oder stürzt du dich in deinen Alltag? Du gehst in deinen Beruf zurück, die Überstunden nehmen zu, bloß her mit der Ablenkung, damit ich nicht ins Grübeln versinke. Jesus Christus vom Radar verschwunden. Und vielleicht bist du auch einer, der wieder auf der Suche ist, auf der Suche nach dem Auferstandenen, nach diesem Jesus Christus, mit dem du angefangen hattest, nachzufolgen. Auf dem Weg gemeinsam mit ihm hast du viele Erfahrungen gemacht. Erfahrungen, die dich geprägt haben, die eindrücklich waren. Da war doch diese beruhigende Gewissheit, dass er an deiner Seite ist. Die Sehnsucht wird übermächtig. Die Sehnsucht nach dem, was offenbar verloren gegangen ist. In unserem Bibeltext, den wir vorhin gehört haben, werden drei Personen genannt und von ihnen berichtet, wie sie sich nach ihrem persönlichen GAU, ihrem persönlichen größten anzunehmenden Unfall verhalten haben. Schauen wir einmal näher hin. Da ist Maria. Sie hat wohlriechende Öle bei sich, um dem Toten die letzte Ehre zu erweisen. Sie möchte ihn salben. Maria ist die Person, die nicht alle Brücken hinter sich abbricht. Auch wenn ihre Hoffnung in die Brüche gegangen ist, so bleibt doch die Ehrfurcht vor diesem Rabbiner, der es nicht verdient hat, so schmählich am Kreuz hingerichtet zu werden. Und dann, weil doch Sabbat war, schnell in ein gehauenes Felsengrab gelegt zu werden. Ohne Abschiedszeremonie, ohne Ehrerbietung und ohne Trauerbewältigung für die Hinterbliebenen. Maria will das nachholen, was am Todestag nicht mehr möglich war. Und so geht sie zum Grab ganz früh, noch vor Sonnenaufgang. Es zieht sie dahin, wo ihre Hoffnung starb und jetzt begraben liegt. Das, was augenscheinlich noch übrig geblieben ist, und wenn es nur ein Grab ist. Was wäre gewesen, wenn Maria nicht gegangen wäre? Wenn sie einen Haken an ihre persönliche Geschichte mit Jesus gemacht hätte und ihre Hoffnung im Wortsinn begraben hätte? Wir wissen es nicht. Denn Maria geht. Maria erreicht das Grab und sieht, dass der Stein nicht mehr davor ist. Ihr erster Gedanke? Puh, eine Sorge weniger. Wie hätte ich nur den Stein wegbekommen sollen? Aber dann dämmert ihr, als ob alles Entsetzen und alle Trauer nicht schon genug sind, der Leichnam ist weg. Kein Hinweis darauf, wer ihn rausgeholt hat und schon gar nicht, wo er hingebracht wurde. Das Gefäß mit dem kostbaren Öl in der Hand steht sie da und schaut sich ratlos um. Vom Öl ins Grab und wieder auf das Öl. Was nun? Noch nicht mal die Toten lässt man in Ruhe. Grabräuber haben offenbar am Sabbat ihr Unwesen getrieben. Eigentlich ist das ja nicht zu fassen. Maria macht sich auf, obwohl doch eigentlich alles hoffnungslos ist, und erlebt dann die nächste Enttäuschung. Was hättest du getan? Endgültig aufgegeben? Nach Haus gegangen, das Thema für dich abgeschlossen? Eine Chance hattest du der Geschichte ja noch gegeben, aber jetzt? Und Maria überrascht uns wieder. Sie ist hartnäckig. Sie geht zu zwei der Jünger, Simon Petrus und Johannes, die beide nun mal nicht unterschiedlich sein könnten, so wie wir sie in der Bibel geschildert bekommen. Der eine vom Typ Draufgänger. Nach dem Motto, erst das Ohr abhauen, dann fragen. Und der andere, Marke Feingeist, der Gebildete, der sich auch ganz oben in der Jüngerhierarchie sieht. Maria gibt nicht auf, sie sucht Hilfe. Irgendwo muss der Leichnam doch sein und vielleicht können diese zwei Jünger ihr helfen, ihn zu suchen. Und die scheinen auch erstmal wissen zu wollen, ob das denn so alles seine Richtigkeit hat, was Maria erzählt. Ein weggerollter Stein, ein leeres Grab. Naja, vielleicht war es ja zu dunkel und Maria hat nicht richtig hingeguckt. Oder ihre Trauer und den Blick voller Tränen in den Augen, der hat ihren Blick verschleiert. Die ganze Aufregung, wer weiß, erst mal nachschauen. Und vielleicht geht es uns genauso wie den Jüngern, die mit Maria zurück ans Grab des Gekreuzigten gehen. Wir raffen uns dann doch noch mal auf einen Impuls hin, auf eine Bitte, gerade noch mal so genau hinzusehen. Vielleicht ist ja doch noch was zu retten. Und die Jünger laufen los und ich musste schmunzeln, als ich den Bibeltext las. Es ist ja fast wie ein Wettlauf, der uns da beschrieben wird. Und Johannes ist schneller als Petrus und Maria und als erster am Grab. Und dann mal wieder so ganz typisch Johannes, unser Feingeist. Ein Blick ins Grab, ja. Aber reingehen, nein. Das ist keine Option. Wer geht schon gerne in eine Grabhöhle? Der Anblick von Verwesung und der Geruch, das schaue ich mir mal ganz schön von außen an. Auf Distanz. Bloß nicht eins werden mit dem Geschehen. Ein schneller Blick ins Grab, keine Leiche, aber das Leichentuch und die Leinenbinden. Und unser schneller Jünger ist auch ein Blitzdenker. Alles klar, nichts mehr zu retten, Ende der Geschichte. Wo schaue ich in meinem Leben, in meinem Jüngersein, nur mal eben schnell hin? Bleibe distanziert, weil ich kenne das ja alles schon. Und die Fakten sind doch klar und eindeutig. Ein Blick und klick, klick fallen die Kugeln in meinem Gehirn in die entsprechenden Löcher. Meine Schlüsse sind gezogen und ich gebe dem Auferstandenen noch nicht mal dem Hauch eine Chance, mir zu begegnen. Mir eine Botschaft zu übermitteln, die vielleicht sogar mein Leben umkrempelt. Und nun rauscht auch Petrus heran. Siehst du ihn förmlich heranfliegen? Außer Atem, sich vermutlich ärgernd, dass er nur der Zweite geworden ist. Und dann, ganz typisch, Petrus halt. Überschießendes Adrenalin, Energie ohne Ende, Enthusiasmus und Draufgängertum. Hoppla, jetzt komm ich. Und Petrus donnert schnurstracks in das Grab hinein. Kein Gedanke, der Geruch könnte unangenehm sein. Nichts mit Respekt vor der Totenruhe. Ich will es wissen. Und zwar jetzt, sofort. Das Ergebnis allerdings, das ist das gleiche wie bei unserem Feingeist Johannes. Leinenbinden, Leichentuch, keine Leiche, keine Person, nichts mehr zu machen, nichts zu retten. Und als wäre es auf der Grabwand hinten eingemeißelt, the end. Fett gedruckt. Danach gingen die beiden Jünger nach Hause zurück, heißt es in unserem Bibeltext. So lapidar, so belanglos, so austauschbar, der Stecker gezogen. Bist du so ein Draufgänger wie Petrus? Im geistlichen Sinne? Dein Glaube steckt in einer tiefen Sinnkrise und du rauscht heran und verschlingst alles an Literatur zum Thema. Fräst dich durch die Bibel, bohrst hier rein und liest da. Hörst dir Podcasts zu christlichen Themen an, besuchst fromme Konferenzen. Und im Ergebnis? Alle Wahrheiten helfen dir nicht aus der Sinnkrise deines Glaubens. Du tust das Richtige. Und doch ist es letztlich so falsch. Und schließlich ziehst du wie die Jünger den Stecker. Du gehst bildlich gesprochen nach Hause, in deinen Alltag, und nichts hat sich geändert. Kommt uns das bekannt vor? Die einen verschließen die Türe und kapseln sich ein, die anderen gehen zur Tagesordnung über und fahren mit dem Boot wieder auf den See, um zu fischen. Jünger sein, Geschichte. Nachfolger sein, sinnlos. Denn da ist niemand mehr zum Nachfolgen. Und in Vers 9 lesen wir die Begründung. Denn sie hatten die heiligen Schriften noch nicht verstanden, in denen doch steht, dass Jesus vom Tod auferstehen muss. Nichts kapiert in 3 Jahren intensiven Lebens mit Jesus. Und damit das logische Ergebnis. The end. Aber halt, da ist doch noch jemand. Maria. Maria, die so anders ist als Petrus und Johannes. Die jetzt so zwischendrin auf einmal keine Rolle gespielt hat in unserem Bericht im Johannesevangelium. Die im Hintergrund geblieben ist. Und sie war es doch, nicht die starken Männer und Jünger, die zum Grab gingen, im Dunkeln, frühmorgens. Sie war es, die nicht aufgibt, die die Jünger herbeiruft. Und sie ist es, die auch jetzt nicht hoppla hopp Schlüsse zieht und die Geschichte abschreibt. Sie geht nicht mit nach Hause. Maria bleibt stehen, in ihrer Trauer gefangen. draußen vor dem Grab und weint. Kein weiteres Suchen, kein Aktivismus, keine Richtigkeiten, nur Trauer, tiefe Trauer. Das Weinen um einen lieben Menschen, das Weinen um ihren Rabbi, das Weinen um ihre verlorene Hoffnung. Aber gerade dieses in ihrer Trauer gefangen sein lässt sie innehalten. Es verhindert, dass sie weggeht. Und schließlich blickt sie mit tränenverschleiertem Blick noch einmal ins Grab. Was hat sie wohl erwartet? Das Verhalten der Jünger war doch eine klare Botschaft. Es lohnt sich nicht, ins Grab zu blicken. War es also ein letztes Abschiednehmen? Und nicht die ach so starken Jünger, sondern die verletzliche Maria sieht die zwei Engel, die im Grab sitzen. Die sie ansprechen mit der Frage, warum weinst du? Und aus Maria bricht das ganze Elend und die Verzweiflung heraus. Sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie, die Schwache, sie, die in ihrer Not und Trauer gefangen innehält, sie ist es, die dem auferstandenen Jesus als Erste begegnet. Und der auferstandene Jesus begegnet ihr als Erster. Wo verpasst du Jesus, weil du schneller wieder weg bist, als Jesus hinterherkommt? Weil doch alles klar ist, weil die äußeren Zeichen eindeutig sind, weil es sich nicht lohnt, stehen zu bleiben, auch unter Tränen? Und so läufst du durch dein Leben, quasi durch die ganze Welt, dein Frust steigt und deine Müdigkeit nimmt zu. Du tust alles mit den besten Absichten und es bleibt die frustrierende Feststellung, der Auferstandene ist nicht zu finden. Wo verpasst du Jesus, weil du schneller wieder weg bist, als Jesus hinterherkommt? Ich gebe zu, der Gedanke ist erstmal ungewöhnlich. Aber geben wir ihm doch einmal Raum. Lassen wir uns von ihm herausfordern. Vielleicht ist dein rastloses Umherlaufen ja der Grund, warum du den Auferstandenen suchst und zum Platzen nicht findest. Dass Bibeltexte für dich belanglos bleiben, Gebetsgemeinschaften langweilig sind, du keine Führung erlebst und Weisheiten anderer dir über sind. Bist du für den Auferstandenen ein Moving Target, ein bewegliches Ziel, nicht greifbar, nicht fassbar, nicht erreichbar? Schon wieder weg, wenn Jesus ankommt? Um Gott zu begegnen, um seinen Segen und seine Nähe zu erfahren, musst du dich nicht anstrengen und hinter ihm herlaufen. Bleib einfach mal stehen. In Psalm 23, Vers 6 heißt es, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Sie sind also nicht vorne weg. Ich muss mich nicht beeilen, sie einzuholen, sie noch zu erwischen. Gottes Ziel ist, dass du innehältst, dass du zur Ruhe kommst bei ihm. Und dann können Gutes und Barmherzigkeit dich endlich einholen. Dann kann der Auferstandene dir begegnen. Verändert Ostern 2022 deinen Blick auf das Suchen und Finden des Auferstandenen? Vor allem deinen Blick auf das sich finden lassen? Gott sagt im Buch Jesaja, ich war zu erreichen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die nicht nach mir suchten. Ich sagte zu einem Volk, das gar nicht zu mir rief, hier bin ich. Hier bin ich. Bleib stehen und der Auferstandene wird dich finden. Mach es wie Maria, bleib doch einfach mal stehen und der Auferstandene wird dich finden. Maria dreht sich um und sieht einen Mann vor sich stehen. Sie erkennt Jesus nicht, denkt, es ist der Gärtner, weil Jesus, das ging ja nicht. Er ist doch tot, begraben und selbst der Leichnam ist geraubt. Und Jesus stellt ihr die gleiche Frage wie schon die Engel. Warum weinst du? Und Maria antwortet: Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will hingehen und ihn holen. Und was dann folgt, berührt mich immer wieder neu. Maria begegnet einem unendlich liebevollen Jesus. Er ruft nur ihren Namen, Maria. Und darin liegt alle Liebe, alle Fürsorge, alles Verstehen, aller Trost des Auferstandenen. Keine großen Worte, keine Vorwürfe, keine theologischen Wahrheiten, kein "Ich habe es doch so oft gesagt", nur Maria. Und genau das dringt durch zu Maria, berührt ihre Seele und verändert alles. Ich rufe dir heute, Ostern 2022, zu. Bleib stehen, halte inne. Dann wird der Auferstandene dich finden und dich mit deinem Namen rufen, ganz persönlich. Und du wirst sehen, das verändert alles, auch bei dir. Und die anderen, die weggegangen sind, die mit der Geschichte abgeschlossen haben, die Schwamm drüber sagen und sich neu orientieren? Jesus hat auch eine Botschaft für sie. Er schreibt sie nicht ab. Maria bekommt den Auftrag: Geh zu meinen Brüdern. Was für eine Wertschätzung. Für Maria, die eben noch in Trauer und Ratlosigkeit gefangen war. Jesus erwartet nicht erst, dass sie sich in ihrem neuen Glauben bewährt, erstmal Vertrauen lernt, wenn das nächste Mal alles um sie herum zusammenbricht. Nein, Jesus beauftragt Maria sofort. Mit dem, für das ihr Herz gerade neu zu brennen begonnen hat, der lebensverändernden Botschaft von dem Auferstandenen. Davon soll sie den Jüngern berichten. Was für eine Wertschätzung. Aber auch für die, die schneller weg waren, als Jesus nachkommen konnte. Die, die Jesus schon abgeschrieben hatten. Er, Jesus, schreibt sie nicht ab. Wie war das noch in Jesaja? Ich war zu erreichen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die nicht nach mir suchten. Ich sagte zu einem Volk, das gar nicht zu mir rief: Hier bin ich, hier bin ich. Maria tut, was ihr von Jesus aufgetragen wurde und berichtet alles den Jüngern. Und die sind weiter festgefahren in ihrer Meinung. Der Evangelist Markus berichtet uns, als sie hörten, nämlich die Jünger, dass Jesus lebe und Maria ihn gesehen habe, glaubten sie es nicht. Nicht zu fassen. Wir mögen äußerlich und innerlich den Kopf schütteln. Aber Hand aufs Herz, wie gehst du mit lebensverändernden Nachrichten um, wenn sie von ungewöhnlicher Stelle kommen und dein Weltbild durcheinanderwirbeln? Der Auferstandene benutzt auch heute noch ungewöhnliche Wege und Menschen, um uns seine lebensverändernde Botschaft zu sagen. Und hier ist die zweite Botschaft an Ostern 2022. Nicht nur nicht weglaufen, sondern auch die Antennen ausfahren, um die Botschaft des Auferstandenen zu empfangen und zu verarbeiten. Und eins ist garantiert: Überraschungen sind inbegriffen. Ich wünsche uns ganz neu ein Maria-Sein, nämlich stillzuhalten und dem Auferstandenen die Chance zu geben, uns zu begegnen. Und wenn er uns dann begegnet, die Bereitschaft und Offenheit, dass er unser Weltbild mit seiner lebensverändernden Botschaft auf den Kopf stellen darf. Und dann können wir bekennen: Deine Auferstehungskraft, die immer wieder Leben schafft, Unmögliches möglich macht, lebt in mir. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus Christus, danke für deine mutmachende Botschaft, dass du nicht am Kreuz und im Grab geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist. dass du denen nachgegangen bist, für die alles zusammengebrochen war, dass du denen nachgegangen bist, die mit allem abgeschlossen hatten, auch mit dir. Danke für eine Maria, die stehen geblieben ist, und so konntest du sie erreichen. Du siehst uns, wo wir in diesem Jahr stehen, gerade jetzt an Ostern. Schenke, dass wir innehalten, um dir zu begegnen und dass deine Botschaft uns erreicht und uns verändert. Amen.